Und so treten wir vor deinen Thron, wir treten in deine Gegenwart und ich danke dir für jeden und jede, die in diesem Raum sitzt. Ich danke dir, dass du hier bist und dass du jeden kennst und dass du all die Herausforderungen siehst, all die Freude. Und ich danke dir all die Gedanken, die wir haben, dass wir sie vor dich hinlegen dürfen. Wir wollen unseren Blick auf dich richten. Heiliger Geist, ich brauche dich und dein Reden und ich bitte dich, dass du deine Worte in meinen Mund legst und ich danke dir, dass wir in deinem Wort lesen und von dir lernen dürfen. Amen. Einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite. Ich freue mich sehr, heute zu euch sprechen zu dürfen, weil es ein richtig großes Herzensthema von mir ist. Und zum Einstieg habe ich euch ein Bild mitgebracht, welches eine Geschichte ist, die was verbildlichen soll. Es hat den Titel Die blinden Männer und der Elefant. Und im Grunde zeigt es fünf Wissenschaftler, die von ihrem König geschickt werden, der ihnen sagt, geht los und beschreibt mir, wie ein Elefant aussieht oder wie er sich anfühlt. Und diese Wissenschaftler sehen nichts und ertasten diesen Elefant und beschreiben ihn dann im Nachhinein, als sie wieder zurückkommen, so ist ein Elefant. Und der erste Wissenschaftler sagt, der am Kopf des Tieres gestanden ist, ein Elefant ist wie ein langer Arm. Und der zweite Wissenschaftler hatte das Ohr des Elefanten und erzählt, stopp. Also ein Elefant ist viel mehr wie ein großer Fächer. Der dritte Wissenschaftler sagt, stopp, ein Elefant ist wie eine dicke Säule, denn er hatte das Bein des Elefanten berührt. Und der vierte Wissenschaftler sagt, also stopp mal, ich finde, ein Elefant ist wie eine kleine Strippe mit ein paar Haaren am Ende, denn er hatte den Schwanz des Elefanten ertastet. Und der fünfte Wissenschaftler berichtet seinem König, also ich sag dir mal, wie es ist. Ich sag dir, der ist wie eine riesige Masse mit Rundungen und ein paar Borsten drauf. Und dieser Mann hatte den Rumpf des Tieres berührt. Und die fünf Wissenschaftler merken, Moment, stopp, irgendwie unsere Aussagen scheinen so widersprüchlich. Und dachten, oh, und jetzt ist der König bestimmt sauer, weil wir haben nicht den Auftrag erfüllt, den er uns gegeben hat. Und der König sagt aber und lächelt, ich danke euch, denn ich weiß nun, was ein Elefant ist. Ein Elefant ist ein Tier mit einem Rüssel, der wie ein langer Arm ist, mit Ohren, die wie Fächer sind, mit Beinen, die wie starke Säulen sind, mit einem Schwanz, der einer kleinen Strippe mit ein paar Haaren daran gleicht und mit einem Rumpf, der wie eine große Masse mit Rundungen und ein paar Borsten ist. Was diese Geschichte verdeutlichen soll, jeder von uns nimmt etwas aus seiner subjektiven Perspektive wahr und doch tasten sich irgendwie alle an dieselbe Sache heran. Auf uns als Christen bedeutet das, wir tasten uns an Gott ran, wir suchen ihn, wir lernen über ihn, wir versuchen ihn mit unserem menschlichen Verstand zu begreifen und verstehen zu können. Das letzte Jahr war sehr intensiv für mich. Ich habe im letzten Jahr sehr viele Menschen kennengelernt, teilweise Christen, teilweise Menschen, die noch nicht gläubig sind und die am Suchen sind, teilweise Menschen, die einfach nicht an Gott glauben wollen. Und ich hatte so viele interessante, herausfordernde Gespräche, was aber meinen ganzen Glauben ganz schön auf den Kopf gestellt hat. Und ich habe mir selbst die Frage gestellt, wie kann es sein, dass ich so viele verschiedene Christen treffe und trotzdem gehen teilweise Meinungen so sehr auseinander? Irgendwie ist ihre Sicht auf Gott und ihr Gottesbild teilweise so anders als das, wie ich es irgendwie erlebe. Und es clasht mit meinem Bild, was ich von Gott habe, zusammen. Und deswegen möchte ich uns heute Morgen alle herausfordern, an folgende Frage heranzugehen und uns zu fragen, was beeinflusst unser Gottesbild? Was beeinflusst dein Gottesbild? Und wie wirkt sich das auf meinen persönlichen Glauben, aber auch auf meine zwischenmenschlichen Beziehungen aus? Und ich möchte eine Sache voranstellen. Ich glaube persönlich, dass Gott sich an erster Stelle offenbart. Er war, bevor alles andere entstand. Er schafft das Universum, die Welt, den Menschen, dich und mich. Und nicht wir Menschen basteln uns Gott zusammen, um ihn dann schön zu präsentieren, sondern Gott existiert in sich selbst und durch sich selbst. Er verdankt das Dasein niemandem. Sein Wesen ist nicht in Teile zerlegbar, sondern er ist einzig in seinem einheitlichen Sinn. Und Gott kreierte den Menschen zu Beginn und durch die Geschichte hindurch kann man sehen, wie Gott immer wieder so die Beziehung und die Gemeinschaft zu seinen Geschöpfen sucht, mit ihnen zusammen sein möchte und sie ihm unendlich wichtig sind. Und wir neigen oft dazu, ich kenne es selbst aus der Rangerarbeit oder wenn ich irgendwie Andachten halte im Schülerbibelkreis damals und so weiter, sage ich immer, Jesus sucht die persönliche Beziehung zu dir. Das ist was wir ganz schnell sagen und woraus aber für mich irgendwo resultiert, okay, aber wenn es eine persönliche Beziehung ist, bedeutet es auch und verdeutlicht, wie unterschiedlich jeder ist und wie letztendlich wiederum unsere Gottesbilder eben aus dieser persönlichen Beziehung beeinflusst werden. Gerade letzte Woche fand ich das so schön, als wir die verschiedenen Berichte von euch gehört haben und jeder erzählt hat, wie er Gott erlebt hat und wir Zeugnis gegeben haben. Da fand ich das auch so eindrücklich zu sehen und zu hören, wow, jeder legt doch irgendwo seinen Fokus auf was anderes und jeder hat Gott in einer bestimmten Situation unterschiedlich erlebt. Und dennoch wird die Art und Weise, wie wir Gott sehen und erleben, maßgeblich von verschiedenen Faktoren beeinflusst, auf die ich eingehen möchte. Und das Erste ist, dass Biografie und Theologie in meinen Augen eng miteinander verschmolzen sind. Niemand von uns ist unbeeinflusst. Warum glaube ich das? Der erste Einflussfaktor ist die Beziehung zu unseren Eltern. Es steht im 1. Johannes, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Unsere Eltern und meine Eltern persönlich, die haben mir vorgelebt, was es bedeutet, liebevoll und fürsorglich zu sein und haben mich unterstützt und zurechtgewiesen. Wenn ich so einen Vers in der Bibel lese, dann lese ich das mit meiner Brille und bin davon beeinflusst, auch durch die Beziehung zu meinem Vater. Und es fällt mir leichter, Gott als liebevollen Vater zu sehen, zu akzeptieren und für mich in meinem Leben anzunehmen. Darauf zu vertrauen, dass ich mich Kind Gottes nennen darf. Und ich immer wieder auf Gott schaue und daran glaube, dass Gott ein guter Vater ist. Aber auf meiner Arbeit, ich arbeite in der Jugendhilfe und habe dort mit Kindern zu tun, die aus schwierigen Familienverhältnissen kommen. Und ich erlebe dort, wie teilweise Kinder keinen Vater in ihrem Leben haben, keinen Präsenten, wo er im Gefängnis sitzt aufgrund von schlimmen Strafdelikten. Und wenn ich zu diesem Kind gehe und sage, hey, aber es gibt da einen Gott, der will dein liebender Vater sein, dann stoße ich da vermutlich erstmal auf eine Wand, weil dieses Kind diesen liebenden Vater gar nicht erlebt hat. Das Kind kann sich teilweise gar nicht vorstellen, was es bedeutet, den liebenden Vater zu haben. Ich kann ihm nicht einfach erzählen, hey, da gibt es einen liebevollen Gott, sondern ich muss mit einer Sensibilität rangehen, weil dieses Kind so viel Vertrauensabbrüche erlebt hat, dass dieses Vertrauen in Gott ihm total schwerfällt. Und vielleicht hat es dann wiederum das Bild von Gott als Mutter, was gar nicht so stark im Fokus von vielen Christen ist, wo es heißt, ich will euch trösten, wie ein seine Mutter tröstet, eine viel größere Bedeutung. Das Zweite ist das Land mit seiner eigenen Kultur und Sprache. Ich habe ein Jahr in den USA gelebt und dort ist, wie vermutlich viele von euch auch wissen, so dieses Politische und der Glaube eng miteinander verschmolzen. Man ist stolzer Amerikaner und man sagt, ich bin stolzer Christ, stolzer Amerikaner und es ist viel stärker im Fokus. Trump behauptet, dass er von Gott eingesetzt wurde. Lass ich einfach mal so dahingestellt. Aber 90% aller Meinungen der Republikaner werden quasi auf biblischer Basis diskutiert. Wie oft ich da irgendwie Gespräche hatte, es ging um Politik und auf einmal waren wir bei theologischen Themen und es war immer wieder so, ah okay, wir sind also da. Ich habe gemerkt, dass es viel größer verschmolzen ist. Auch von der Sprache, die wir sprechen. Ich habe teilweise schon die englische Bibel gelesen, weil sie für mich manche Aussagen mehr auf den Punkt gebracht hat. Und allein das bringt meine Blickwinkel von Gott, von seinem Wort mehr in den Fokus auf andere als andere. Auch die Bibelübersetzung, ja, es hat einen Einfluss darauf, ob wir die Hoffnung für alle lesen oder die Schlachterübersetzung. Und trotzdem heißt es nicht, dass eine Übersetzung zu 100% richtig ist und die andere nicht. Oder wenn wir daran denken, Christen in Nordkorea. Ich finde es immer so wieder beeindruckend, Geschichten zu hören, wo Christen sich in Untergrundgemeinden treffen und eine Bibel zur Verfügung haben. Und sie sich die Bibel weiterreichen müssen und verschiedene Bibeltexte für sich auswendig lernen, weil sie überhaupt gar nicht irgendwie anders die Möglichkeit haben, für sich selbst persönlich eine Bibel zu besitzen, wie wir jetzt vielleicht 5 Stück im Schrank stehen haben, sondern sie müssen diesen einen Bibeltext in kürzester Zeit auswendig lernen und sie haben richtig diesen Hunger danach, diese Bibelpassage auswendig zu lernen. Und auch das ist eine Form von Begrenzung und wird vielleicht dann ergänzt durch persönliche Erlebnisse mit Gott. Oder Menschen, die in einem Land aufwachsen, wo Herrscher im Namen Gottes Gewalt ausüben. Auch davon wird das Gottesbild geprägt. Außerdem prägt uns die Zeit, in der wir aufwachsen. Noah, der zur Zeit des Alten Testamentes gelebt haben soll, hatte allein dadurch ein anderes Gottesbild, weil zum Beispiel gerade so Themen wie Tieropfer für die Vergebung ihrer Sünden zu bringen und sie den neuen Bund durch Jesus Christus nicht kannten, sie beeinflusst hat. Das heißt, ihr Bild war deutlich eingeschränkter und trotzdem fokussierten sie sich auf das, was sie wussten und wie sie Gott erlebten. Und wir haben die ganze Bibel. Und trotzdem geht Gottes Wesen weit über das Bild, was uns die Bibel zeichnet, hinaus. Aber wir wissen von Jesu Tod und Auferstehung und welche Relevanz und Freiheit das für unser Leben bedeutet. Die Bibel wurde auch in der Vergangenheit missbraucht, um zum Beispiel Sklaverei oder den Missbrauch der Frau innerhalb der Ehe zu rechtfertigen. Und heute würden wir sagen, das ist ein komplett falsches und verdrehtes und menschenherabwürdigendes Menschenbild. Aber zu der Zeit waren viele in der Bevölkerung, die das so geglaubt und auch unterstützt haben. Und sicherlich wird das auch das Gottesbild von den Menschen, die zum Beispiel unter Sklaverei leiden mussten, beeinflusst. Denn was ist, wenn Gott wirklich das gut findet, wie sie das begründen, dann kann doch dieser Gott gar nicht gut sein. Und ja, unser menschliches Denken ist begrenzt. Nikolaus von Kues, ein deutscher Philosoph unter anderem und Theologe, sagt über Gott: Der Intellekt weiß, dass er eigentlich nichts von dir weiß. Denn er weiß genau, dass man dich nicht kennen kann, es sei denn, das Unfassbare wäre zu fassen, das Unsichtbare zu sehen und das Unerreichbare zu erreichen. Niemand weiß, was ein Mensch wirklich denkt, außer der Geist des Menschen selbst, der in ihm ist. Und niemand kann Gottes Gedanken erkennen, außer der Geist Gottes. Ich glaube, dass Gott unser Denken übersteigt. Wir können Gott nicht in eine Box stecken, auch wenn wir das so oft tatsächlich wollen. Ich glaube, wir neigen tatsächlich sehr oft dazu, dass wir Gott irgendwie in Worte fassen wollen und wie so präsentieren wollen, ach so, das ist jetzt Gott. Und ich glaube, das passiert teilweise total unbewusst und automatisch. Aber schlussendlich wird kein Wort ausreichen, Gott in aller Fülle zu beschreiben. Außerdem sind es die Mitmenschen, die uns beeinflussen. Sei es unsere Familie, Mitschüler, Arbeitskollegen, Menschen in der Gemeinde. Jeder, der um dich herum sitzt, wird dich mehr oder weniger in dein Gottesbild prägen. Sie prägen dich in deinem Gottesbild, weil sie von Gott erzählen, wie sie ihn erleben, so wie eben letzte Woche, oder eben ihre Fragen haben. Oder zum Beispiel persönliche Interessen und Vorlieben. Ich habe schon Menschen erlebt, die gehen in die Natur und erleben Gott da und beschreiben mir, wow, und wenn ich den Berg sehe, dann sehe ich da die Schönheit und die Größe Gottes. Und ich bin auch Ranger, aber es ist nicht so, dass ich die totale Verbundenheit zu Gott spüre und erlebe, wenn ich in der Natur bin. Bei mir ist es zum Beispiel eher so in der Musik, in der Kreativität. Wenn ich Gott lobe, dann erlebe ich so, wow, okay, Gott hat mir diese Gabe geschenkt. Gott ist jemand, den ich in der Musik erleben kann. Oder Menschen, die gerne kochen, mag es auch geben. Und die nehmen das vielleicht für sich an. Wow, okay, Gott gibt mir dieses Essen. Gott ist mein Versorger und ich darf vielleicht in dem Kochen wiederum Menschen dienen und Gemeinschaft mit anderen Menschen haben, wo ich Gott verherrlichen darf in diesem Kochen oder Sport zu machen. Ja, Gott hat mir einen Körper geschenkt, den ich stärken will und mit dem ich gut umgehen möchte, weil Gott mein Schöpfer ist, der Schöpfer meines Körpers. Ich will gut mit ihm umgehen, diesem Tempel des Heiligen Geistes. Und das nächste sind einschneidende, teilweise traumatische Erlebnisse. In Markus lesen wir: Jesus aber sprach zu ihm: Wenn du glauben kannst, alles ist möglich dem, der glaubt. Nochmal, wenn du glauben kannst, alles ist möglich dem, der glaubt. Ich habe eine Freundin, die jung geheiratet hat, mit Anfang 20, und ihr Mann hat nach einem halben Jahr in der Ehe Corona bekommen und leidet seitdem unter Long-Covid. Und er kann kaum sprechen, er kann nur super viel rumliegen. Sie pflegt ihn mit Mitte 20 komplett. Und es hat mich so tief berührt, weil ich gesehen habe, wie es ihr Leben um 180 Grad komplett gedreht hat. Und für sie, Gott als Heiler zu sehen, hat es alles komplett ihre Lebenssituation in ein neues Licht gerückt. Sie hat es neu hinterfragt, neu angezweifelt, auch aufgrund des Verses. Glaube ich jetzt zu wenig? Glaube ich zu wenig, dass mein Mann nicht geheilt wird? Oder ich habe in einem Frauenschutzhaus gearbeitet für ein halbes Jahr und dort eine Frau kennengelernt, die ehemalige Satanistin war. Das heißt, sie ist mit dem Wissen aufgewachsen, dass der Teufel gut ist und Jesus schlecht ist. Und hat ganz schlimme, traumatisierende Erlebnisse gehabt. Aber Jesus hat sie angerührt und sie hat Jesus gefunden. Und er hat ihr ein neues Bild von Gott geschenkt. Und trotzdem ist es ein lebenslanger Prozess. Trotzdem ist sie schwer traumatisiert und muss immer wieder sich neu bewusst machen, wer ist Jesus, wer ist Gott, wie möchte ich Gott auch sehen in dem Ganzen, mit dem ich auch aufgewachsen bin und wo irgendwie total viel verdreht war. Oder Hiob, der schreibt, kannst du die Tiefe Gottes ergründen oder zur Vollkommenheit des Allmächtigen gelangen? Sie ist himmelhoch, was willst du tun? Sie ist tiefer als das Totenreich, was kannst du wissen? Wir wissen, Hiob selbst hat so viel Schlimmes erlebt und viele Fragen an Gott gehabt. Und er war auf dem Weg der Veränderung und hat sich nach Gott neu ausgerichtet. Aber seine Situation hatte maßgeblichen Einfluss auf sein Gottesbild. Er hat gerungen mit Gott und dem, wie er Gott vorher erlebt hat. Und dann in der Situation, wo Gott ihm so alles auf der Welt genommen hat. Und ja, auch die Gemeinde, Kirche und Konfession hat einen Einfluss. Ich war letztes Jahr auf einer christlichen Freizeit und habe mit jemandem gesprochen, der mitten im Gespräch meinte, du kommst aus einer Freikirche, oder? Das merkt man. Ah, okay, woran merkt man das? So, ja, so wie du sprichst und irgendwie auf was du so deinen Fokus legst und irgendwie auch welche Wörter du benennst. Und ja, es hat einen Einfluss, in welcher Gemeinde und welcher Kirche wir aufwachsen. Weil zum Beispiel auf dieser Freizeit habe ich auch wiederum welche kennengelernt, die sind in der Landeskirche groß geworden. Und die können, lieben so die Liturgie und können sich total viel mit dem Gott im Fokus, haben total viel Gott im Fokus, der erhaben und allmächtig ist und fühlen sich daran total wohl. Und ihr Gottesbild ist davon maßgeblich beeinflusst. Oder in den USA habe ich viele Mennoniten kennengelernt. Die hatten lange Kleider an und hatten eine Haube auf dem Kopf, die Frauen, weil ihnen total wichtig war, Gebote und Regeln, die Gott uns gegeben hat, zu einem gottesfürchtigen Leben ernst zu nehmen und im Blick zu haben. Und es war im ersten Moment total skurril für mich, weil ich dachte, aber das ist doch gar nicht so, wie ich glaube und irgendwie, wie ich Gott verstehe und ich darf doch auch ohne Haube in den Gottesdienst kommen. Und das hat auch mein Gottesbild irgendwie total neu herausgefordert. Oder charismatische Gemeinden, die total viel den Heiligen Geist im Fokus haben und Geistesgaben, die Gott gegeben hat. Ein Freund von mir hat in einer sehr einengenden Gemeinschaft erlebt, dass kaum Meinungen anderer zugelassen wurden. Und sein Wunsch nach einem Gott der Freiheit ist viel größer geworden und in den Fokus gerückt. Was hat das alles zur Folge? Ich glaube, dass es immer wieder zu einem inneren Konflikt in uns führt, wenn das eigene Gottesbild herausgefordert wird. Es führt vielleicht zu Enttäuschung, weil Gott nicht handelt, wie man ihn sich vorstellt. Es führt zu Konflikt und Streit unter Menschen, weil Gottesbilder aufeinandertreffen und Uneinigkeit herrscht. Es führt zu Ausgrenzung. Ich habe Menschen kennengelernt, mit denen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder ihren Zweifeln ganz anders umgegangen wurde oder sie ausgegrenzt wurden. Für Zurückzug, weil man sich nicht verstanden fühlt, der andere wohl das einzig richtige Gottesbild präsentieren und es kein Austausch mehr stattfindet. Und auch bei mir, als ich im letzten Jahr viel an Fragen und Zweifeln sich aufgetan haben und mein Gottesbild vermutlich wie wahrscheinlich noch nie zuvor in meinem Leben in Frage gestellt wurde, habe ich oft erlebt, dass Leute kamen, glaubst du noch? Müssen wir uns Sorgen machen um dich? Das heißt, es kommt super schnell zu einer Bewertung meiner Situation und meines Gottesbildes. Und jetzt? Ich habe jetzt viel genannt, was unser Gottesbild beeinflusst, viele Faktoren und vieles auch, wo ich gemerkt habe, das fordert uns vielleicht heraus. Jesus sagt in Matthäus 11, Vers 27, alles ist mir von meinem Vater übergeben worden und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater und niemand erkennt den Vater als nur der Sohn und der, welchem der Sohn es offenbaren will. Ich glaube, dass in und durch Jesus Christus sich Gott zeigt, wie er ist. Jesus ist Gott selbst in Menschengestalt und in ihm liegen Hoffnung, Frieden und Zuversicht. Und auch das, was wir von und über ihn in der Bibel lesen, ist lange nicht alles, was er getan und gesagt hat. Ich merke immer wieder selbst, dass ich so eine Neugier habe von, okay, aber Jesus, was hast du vielleicht noch gemacht? Was ist noch passiert in der Zeit? Aber wir haben nun mal das, was wir in seinem Wort lesen. Und dennoch reicht es aus, glaube ich, sich für das Leben im Hier und Jetzt Gedanken über ihn zu machen, uns mit ihm zu beschäftigen, ihm nachzuahmen, ihm ähnlicher zu werden. Und auch unser Gottesbild und Bibelverständnis immer wieder auf den Prüfstand der Selbstoffenbarung Gottes in Jesus Christus zu stellen. Ich glaube auch, dass unser Gottesbild sich verändern kann im Laufe der Jahre und ich glaube, das ist okay, beziehungsweise ich möchte so weit gehen, dass das gut ist, weil wir Menschen uns verändern. Ein Freund hat mir mal gesagt, nur weil wir hinterfragen und auf der Reise sind, ändert das doch lange nichts an der Wahrheit Gottes und an ihm selbst. Lass uns nicht nur die Bibel plakativ lesen, sondern differenziert, weniger in Stein gemeißelt und man ringt mehr mit Gott. Hans-Peter Hempelmann, ein ehemaliger Dozent von mir und Theologe, hat in einem seiner Bücher, was ich gelesen habe, so einen Punkt total gut herausgebracht. Und zwar, dass wir Christen Wegweiser sind. Wir Christen weisen einen anderen Weg zur Erlösung und zum Heil, das nicht wir selber sind. Und Christen sind Wegweiser. Sie weisen einen anderen Weg, indem sie von sich wegweisen auf Christus, weil sie nicht selbst die Wahrheit sind. Sie reden und zeugen von dieser Wahrheit. Die Bewahrheitung des Evangeliums liegt nicht in uns, in unserem Leben oder in unserer Vollkommenheit. Und das kann uns gelassen machen. Wenn man mir widerspricht, widerspricht man Gott selbst. So Sachen habe ich teilweise gehört und ich glaube nicht, dass das richtig ist, weil die Wahrheit des Christentums sich zwar theoretisch abbilden soll und ich glaube auch, dass das gut ist und wichtig, dass wir theologische Sätze formulieren, aber die Wahrheit, die der christliche Glaube ist, geht darin nicht auf. Sie ist ein Raum, keine abstrakte Satzwahrheit, sondern eine Wirklichkeit. So wie es im 1. Johannesbrief heißt, sie sind aus der Wahrheit. Christen können einladen, in diesem Raum der Wahrheit Gottes einzutreten. Gott selbst und sein Wort aber sind nicht abstrakt zu fassen. Es ist, was es sagt und es macht satt. Und diese Wirklichkeit, die grenzt nicht aus, sie bezieht ein. Und hier dürfen und sollen auch andere satt werden. Ich glaube, dass Gottes Wort, dass Gott selbst uns satt machen will. Dass Jesus das eine Wort Gottes ist, das zeigt sich vielmehr da, wo Menschen auf dieses Wort hören und sich ihm öffnen. Was ist mein Wunsch für uns persönlich heute Morgen und für uns als Gemeinde? Ich wünsche mir, dass wir Gott neu sprechen in unser Leben und uns anrühren lassen. Durch sein Wort, durch Gebet, dass wir uns auch mal auf andere Theologen einlassen, dass wir unseren Horizont erweitern, dass wir einen Austausch mit Menschen haben, dass wir Mut bekommen, neue Menschen anzuhören, die uns zunächst vielleicht Angst machen, weil sie unser derzeitiges Gottesbild sprengen. Vielleicht ein Fokus auf neue Gottesbilder, die man sonst nicht so im Blick hatte. Ich wünsche mir neue Demut für uns und Lernbereitschaft. Und eine Sensibilität in dem Wissen, was unser Gottesbild beeinflusst. Ich bin deswegen so detailreich vorhin auf die verschiedenen Punkte eingegangen, weil ich ganz oft erlebt habe, dass diese Sachen gar nicht im Blickwinkel von den Personen sind. Dass uns eben unser Umfeld maßgeblich beeinflusst, dass die Zeit, in der wir aufwachsen, uns beeinflusst. Entfernt von Sätzen, ich kenne Gott in Fülle, du aber nicht. Und auch die Ermutigung, Meinungen zu bilden, die nicht schwammig sind. Ich möchte nicht hier oben stehen und sagen, lass uns irgendwie gucken und irgendwie rantasten. Nein, ich wünsche mir, dass wir eine Meinung bilden, aber dass diese Meinung belehrbar sein darf, dass wir belehrbar sind und dass die Meinungen sich auch ändern dürfen. Und auch, dass nicht alles, was weltlich ist, schlecht ist. Ich habe oft Leute erlebt, die Aspekte zum Beispiel aus der Psychologie oder Medizin so schlecht geredet haben, obwohl wir doch auch in diesen Wissenschaften Gott entdecken können. Prüft alles, das Gute behaltet. Oder so wie Kant sagen würde, hab Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Dass wir uns auch mit toxischen Zügen von Menschen und von Gemeinschaften beschäftigen. Ich glaube, dass es sinnvoll und gesund ist. Ich glaube, dass es sinnvoll ist, psychologische Hilfe in Anspruch zu nehmen und trotzdem darauf zu vertrauen, dass Gott heilt. Ich glaube nicht, dass sich das ausschließt. Und ich glaube, dass all das Kraft erfordert, aber ich glaube an einen Gott, der uns seinen Geist schenken möchte, der Neues in uns schafft und der zur Veränderung bringt. Ich möchte nochmal das Bild von Beginn aufgreifen. Wir alle tasten uns unterschiedlich an denselben und gleichen Gott heran und doch aus unserer ganz persönlichen, subjektiven Perspektive. Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und auch in Ewigkeit. Amen. Gott, ich danke dir, dass du dich nicht veränderst. Jesus, danke, dass du sagst, dass du gleich bleibst, dass du warst, bist und bleibst. Und ich danke dir, dass diese unterschiedlichen subjektiven Perspektiven uns auch zum Gewinn werden dürfen und dass es auch ein Reichtum ist, den wir da haben. Und dass du durch uns alle irgendwo auch eine neue Bereicherung schenkst, dass wir uns rantasten dürfen an dich. Mit einer Sensibilität, mit einem Blick füreinander, aber dass wir uns an deinem Kreuz zusammen versammeln und auf dich schauen dürfen. Ich bitte dich, dass du jedem von uns dort Korrektur gibst, wo wir es brauchen, dass du jedem von uns neue Demut schenkst, wo wir sie brauchen und neue Liebe. Heiliger Geist, dass du wirklich in uns wohnst und deine Früchte dort sich weiter entfalten dürfen. Jesus, ich danke dir, dass du uns liebst. Ich danke dir, dass du weißt, wie es uns geht, dass du weißt, wo wir heute Morgen unsere Struggles haben. Und ich bete, dass du uns anrührst und dass nicht alle Fragen direkt beantwortet werden müssen, aber dass du in deiner Herrlichkeit erlebbar und spürbar bist. So lege ich den restlichen Morgen, den restlichen Tag in deine Hände und bitte dich, dass das, was gesagt wurde, wirklich uns weiter beschäftigt und tief in unsere Herzen verankert wird. Amen. Genau, ich hab ein paar Fragen zur Reflexion und ich würde mir wünschen, dass wir uns kurz einen Moment dafür Zeit nehmen und uns diese Fragen einmal so durch den Kopf gehen lassen und sie aber auch ins Gebet bringen. Worauf liegt mein Fokus bei meinem Gottesbild? Welche Faktoren in meinem Leben haben mein Gottesbild beeinflusst? Bin ich bereit, mein Gottesbild neu zu hinterfragen? Und wo brauche ich eventuell Korrektur?